Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Hey, schön, dass ihr da seid zu diesem Gottesdienst heute. Und wenn du zum ersten Mal da bist, auch noch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich bin Philipp, ich gehöre zum Pastorenteam dieser Gemeinde und ich darf mit uns heute weiter über Hingabe sprechen. Darum ging es schon die letzten 3 Wochen. Es war so gut. Okay, das ist gut, dass du das sagst, Egon, das ermutigt mich. Und heute geht es weiter in diesem Thema der Hingabe. Und bevor ich das tue, möchte ich eines tun, und zwar euch ein Versprechen geben. Wir enden heute pünktlich. Und gerade euch hinten als Familien, ich sag mal stellvertretend, es tut mir leid, wie lange die letzten Gottesdienste liefen. Wir wollen zurückkehren, dass wir um 13.20 Uhr fertig sind. Das ist eigentlich die Zeit, zu der wir landen wollen. Und wir wissen, was das bedeutet, wenn es länger geht als das. Was das bedeutet für Essen und all eure Pläne, die ihr habt. Und die Kinder werden immer unruhiger. Und ihr werdet immer unruhiger. Und das ist nicht okay. Und von daher, ich hoffe, ihr vergebt uns. Wir werden uns bessern. Hey, heute geht es darum, dass ich mit euch darüber sprechen möchte, was es bedeutet, dass wir uns nicht nur innerlich mit unserem Verstand oder mit unserem Herzen hingeben, Gott hingeben, sondern das auch körperlich zu tun, mit unserem ganzen Sein zu tun und was das eigentlich bedeutet. Und ich bin so froh, dass Andreas Anfang des Jahres gesagt hat, dass wir auch ein paar Dinge ausprobieren werden, die neu sind. Heute ist so ein Sonntag, wo ich was ausprobieren möchte und ich euch auf eine Reise mitnehmen möchte. Und ich hoffe sehr, dass ihr euch mitnehmen lasst auf diese Reise. Aber bevor wir auf diese Reise gehen, möchte ich dich fragen, wo stehst du eigentlich? Wo befindest du dich gerade? Innerlich? Äußerlich? Nimm dir mal einen Moment zu überlegen, wo du dich gerade befindest. Also nicht hier in Matthäuskirche, ist mir klar, ne? Aber wie geht's dir gerade? Ich möchte mit dir teilen, wo ich gerade stehe oder wie es mir gerade geht. Hinter uns als Gemeinde liegt eine Woche, wo wir hier eine Konferenz hatten, die Willow Creek Leitungskonferenz, und die war richtig gut. Da gab es so viele gute Impulse. Und das Ding ist, dass einige aus der Gemeindeleitung und aus dem Pastorenteam, wir waren vorher Anfang der Woche schon auf einer Konferenz, die auch richtig gut war, wo wir in der Hobkirche waren und von anderen Gemeinden gelernt haben. Und so liegt eine Woche hinter mir mit 2 Konferenzen, die sich überlappt haben. 5 Konferenztage. 5 Tage, an denen ich gute Dinge gehört habe, und einige von euch haben auch gute Dinge gehört. 5 Tage, an denen nicht nur mein Verstand angeregt worden ist, sondern ich auch hier was gespürt habe. Da, wo Jesus Dinge angeregt hat in meinem Herzen, die ich vielleicht verändern sollte. Und gestern kam jemand zu mir und sagte, hey, dann muss es dir jetzt richtig gut gehen heute. Wenn du 5 Tage nur gute Impulse hattest, dann müsste ja dein Herz überfließen und du müsstest ja gar nicht wissen, was du zu erzählen hast. Weil dein Kopf ist doch voll und du musst einfach nur dein Herz sprechen lassen. Und dieser Person, ich habe dann so nett gelächelt, so, ja, bestimmt. Und habe ein bisschen drüber nachgedacht und gedacht, nee, mir geht's eigentlich genau andersherum. Mir geht's eigentlich genau andersherum. Mir geht's eigentlich eher so, dass ich die ganze Woche über Dinge gehört habe und am liebsten würde ich mich jetzt an einen einsamen Ort zurückziehen und mir diese Schätze so in Ruhe betrachten. So geht's mir eigentlich. Also nicht, dass ich ungerne hier bei euch bin. Aber eigentlich würde ich mich gerne an einen ruhigen Ort zurückziehen und mal in Ruhe das untersuchen, was ich alles gehört habe diese Woche. Vielleicht kannst du das noch nicht so ganz nachvollziehen, aber ich mache mal einen Vergleich. Mir geht es ein bisschen so wie bei Weihnachten und es ist Bescherung. Und kennst du das? Du kommst rein und du siehst diese ganzen Geschenke vor dir aufgereiht und du nimmst das erste, du reißt das Papier ab und bevor du aber es anschaust, gehst du zum nächsten und reißt schon wieder das Papier ab und du packst die ganzen Geschenke aus und du hast aber kein einziges davon dir genau angeguckt, um zu sehen, was für einen Wert habe ich eigentlich gerade geschenkt bekommen und wer hat mir das eigentlich gerade geschenkt? So geht's mir. Und wenn ich ganz ehrlich mit euch bin, ging es mir aber schon am Anfang der Woche so. Vor diesen 5 Konferenztagen. Weil das Leben ist manchmal so laut. So schnell. Es passiert mehr, vielleicht auch in deinem Leben, viel mehr als das, was ich verarbeiten kann. Ich höre mehr, als ich wirklich verstehen kann. Und deshalb höre ich auch nicht immer richtig zu. Kann gar nicht richtig zuhören. Hey, es gibt so Mechanismen, Automatismen, vielleicht kennst du die. Manchmal sagen mir Leute beim Rausgehen im Kirchcafé total die krassen Dinge über ihr Leben und ich sage so, ja, genau, Gottes Segen. Und ich gehe weiter. Ich höre gar nicht mehr richtig hin, weil ich so viel höre. Ich kann das gar nicht mehr alles verarbeiten. Und ich muss ganz ehrlich sein, mir geht es sogar manchmal in der Predigt so. Die letzten 3 Sonntage, Andreas hat so viele gute Dinge gesagt, aber es gab Punkte in der Predigt, da habe ich mich ausgeklinkt. Weil da war ein Punkt, den er vielleicht genannt hat, ein Wort, was ich so interessant fand, wo ich einfach stehen bleiben wollte, um das für mich zu verstehen, was heißt das jetzt eigentlich für mich? Und er hat zwar weiter gepredigt, aber ich kann dir nicht wiedergeben, was. Weil ich mich ausgeklinkt habe, gedanklich. Kennst du das? Es führt sogar so weit, dass ich mir manchmal entscheide, mich auszuklinken, wenn es mir hier zu laut wird, wenn die Worte zu viele sind, dann klinke ich mich aus und sage, okay, ich muss jetzt mal bei diesem einen Gedanken bleiben, den will ich festhalten. Ich hoffe, ich habe einige von euch ermutigt, man darf das tun hier. Ne? Du kannst dich auch, wenn ich jetzt predige, ausklinken. Das ist für mich vollkommen in Ordnung, weil es nicht darum geht, was ich sage, sondern um das geht, was Jesus in dir tun will. Und wenn er etwas tun möchte am Anfang meiner Predigt und du hörst mir nicht mehr zu, ist das vollkommen in Ordnung. Es geht aber nicht um unser Hören. Es geht auch um unser Sehen. Manchmal ist das Sehen zu viel. Das, was im Alltag so an Gewöhnlichem ist. Und dann gibt es ungewöhnliche Dinge, die du siehst im Straßenverkehr, wo du denkst, wow, okay, was war das denn jetzt gerade? Und du schüttelst den Kopf und du fährst irgendwie weiter. Und es gibt Dinge, die wir sehen im Fernsehen, wo uns etwas tief erschüttert, das, was wir sehen, aber dann geht's weiter bei der Tagesschau. Und auf einmal geht's darum, dass Bayern 8-1 gewonnen hat. Und eben warst du noch im Gazastreifen. Und dann ist da noch das, was du vielleicht siehst, das ich sehe im Alltag, da wo ich Menschen sehe, aber nur kurz wahrnehme. Da wo ich vielleicht von außen Kraft sehe und Fröhlichkeit und vielleicht aber auch Krankheit sehe, Gebrechen. Da wo ich Schönheit sehen kann, so was man halt als schön empfindet, aber auch Verwahrlosung sehen kann. Und wenn ich genau hinschaue, dann kann ich manchmal hinter die schöne Fassade sehen. Und in die Augen eines Menschen sehen. Und das, was ich sehe, ist, das, was sich hinter dem Lächeln verbirgt, ist tiefe Traurigkeit. Zerbrochenheit. Unruhe. Trauer. Kampf. Ich sehe ganz viel Kampf bei Menschen. Manchmal auch Leere einfach. Und ich möchte dich fragen, kannst du das noch sehen in deinem Alltag? Kannst du das noch sehen, wenn dir jemand gegenübersteht oder pusht dein Blick von einem zum anderen, von Nächsten zum Nächsten, zum Nächsten, zum Nächsten. Und dann haben wir ja noch mehr Sinne, ne? Wir können Dinge auch riechen. Und ich verrate jetzt mal ein Geheimnis über mich. Ich bin ein ganz geruchsempfindlicher Mensch. Ein olfaktorischer Mensch, wie man so gerne sagt. Also wenn jemand gut riecht oder ich etwas rieche, was gut riecht, dann bleibe ich manchmal auch stehen. So. Und bin so ein bisschen benebelt. Das war ein bisschen herausfordernd für mich, weil manche von euch wissen, dass ich habe ja bei Douglas gearbeitet. Da bleibt man häufiger mal stehen. Und nimmt so die Dinge wahr, die gut riechen, oder auch die Dinge wahr, die nicht so gut riechen. Ich hoffe, ich trete jetzt nicht zu nah, aber es gab bei uns so einen Duft. Also Düfte lagen bei uns immer rum und manchmal gab es die auch so als Industriegeschenke. Und da gab es einen Duft. Wenn mein Kollege nebenan im Meeting war und die Tür war geschlossen und ich wusste, der ist in einer Telefon- oder Videokonferenz und kann sich nicht bewegen, habe ich so unter der Tür. Schön, und ich verrate es jetzt, Aqua di Parma. Der ist nicht günstig, der Duft, aber der ist super penetrant, immer schön Aqua di Parma. Und davon hatten wir irgendwie viel rumstehen und er hat dann irgendwie, ich glaube, es gibt, wenn ich dich verletze, dann kannst du nachher zu mir kommen, ich bete für dich, aber er hat dann mit Chanel Nummer 5 geantwortet, was für meine Sinne wie so ein Kloduft riecht, auch wenn es super teuer ist und ich weiß, die ganze Tradition und so, aber so sind wir miteinander umgegangen und er wusste halt, wie empfindlich ich bin. Hey, wenn wir etwas riechen, was gut riecht, dann bleiben wir manchmal stehen, aber manchmal gibt es ja auch Düfte, die würden wir eigentlich gerne nicht riechen. Wenn wir irgendwo entlang gehen und du riechst Schweiß. Manchmal musst du nirgendwo entlang gehen, sondern du sitzt einfach nur im Bus, ne? Oder du riechst Alkohol. Zigarettengeruch. Oder du weißt, okay, der muss in der Werkstatt arbeiten, weil es riecht hier so nach Motoröl. Wir hören ganz viel, wir sehen ganz viel und wir riechen auch ganz viel. Und dann gibt es diese ruhigen Momente, wo ich in mich selbst hineinhöre, in mich selbst hineinsehe, manchmal auch an mir selbst runterschnupper. Und ich bin eigentlich ganz dankbar für diese Momente, wenn ich sie mir nehme. Ich nehme sie viel zu selten, weil dann nehme ich etwas wahr, nämlich wie geht's mir eigentlich? Äußerlich, aber vor allem innerlich. Und ich merke, okay, ich bin irgendwie müde, obwohl ich ausgeschlafen bin. Ich bin vielleicht gerade nervös, weil ich hier predige. Und mein Körper ist voll angespannt, obwohl ihr alle so nett seid. Aber nachher, wenn ich auf die Uhr gucke, dann steht da 100 Schritte, 500 Kalorien. Und ich weiß, mein Körper, das macht was mit dem, dass ich hier stehe. Und ich bin innerlich, in meinem tiefsten Inneren freue ich mich auf das, was ich euch noch sagen darf. Bin voller Hoffnung und Zuversicht für den Rest der Predigt und dass ich euch hoffentlich zu einem Punkt der Hingabe führen kann. Und ganz tief in meinem Innersten, in meiner Seele weiß ich, dass die Dinge der letzten Woche noch rühren. Das, was Jesus in mir wirken möchte und da, wo ich ihn teilweise rangelassen habe, aber wo ich größtenteils gesagt habe, oh Moment, ich bin noch nicht so weit. Da stehe ich. Gerade in diesem Moment. Du weißt, wo du stehst und vielleicht ist dir aufgefallen, dass mein Innerstes und mein Äußeres, dein Innerstes und dein Äußeres, dass das manchmal in einem Spannungsverhältnis steht. Ich kann müde sein in meinem Geist und mich auch müde fühlen, obwohl ich komplett ausgeschlafen bin. Dirk hat mich vorhin gefragt, Lose, wie viel hast du denn geschlafen? Ich habe geguckt, 7,5 Stunden. Ist vollkommen okay. Und trotzdem bin ich vielleicht müde, weil ich weiß, etwas passiert in mir. Oder ich kann müde sein und gleichzeitig ist mein Geist voller Hoffnung und Zuversicht. und ich habe Frieden in meiner Seele und ich weiß trotzdem, Jesus will was tun. Deswegen ist da Friede und Unruhe, irgendwie gleichzeitig. Und wir leben in einer Welt, wo wir immer unter Spannung stehen, wo immer auch Spannungen sind in uns, in dir, die du vielleicht nicht so wahrnimmst. Wenn du sie nicht wahrnimmst, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du darüber hinweggehst, dass du dich ablenkst. Aber wir leben in einer Welt, die zwischen Körper und Geist unterscheidet und wir leben in einer Welt, die eine Sicht vertritt, wo man sagt, das ist okay. In einer Welt, wo das okay ist, man sagt, der Körper macht das, du als Person machst das und die Seele, die gibt's gar nicht. Das ist die Welt, in der wir leben. Von einer Sicht auf die Welt sind wir geprägt, in der diese Spannung sogar noch gefördert wird. Und dieser Unterschied zwischen der Person auf der einen Seite und dem Körper auf der anderen Seite nennt sich Personenschaftstheorie. Und nach dieser Weltsicht ist dein Körper etwas, was zufällig entstanden ist und ein rein biologischer Organismus, einfach Materie, nach dieser Sicht. Und deine Person, das ist etwas anderes, das ist deine eigene Moralität, da werden dir Dinge zugeschrieben, Rechte, Identität zugeschrieben und das sind zwei verschiedene Dinge, die sich so gegenüberstehen. Und nach dieser Personenschaftstheorie, die ganz viel Ursprung hat für Ideologien, die kursieren in dieser Welt, kann man das voneinander getrennt betrachten, Körper und Geist. Ich nenne euch mal ein Beispiel. Hey, wenn ich den Drang habe, mich selbst zu verwirklichen als Person, dann darf mir mein Körper nicht im Weg stehen. Dann gebe ich dem mehr Kaffee. Dann stelle ich einen zweiten Wecker. Dann nehme ich keine Rücksicht auf meinen Körper, weil ich möchte mich verwirklichen. Hey, und wenn ich Lust habe, mit jemandem zu schlafen und da ist jemand, der ist attraktiv, dann kann ich es einfach machen und es macht ja gar nichts mit meinem Herzen, sagt diese Weltsicht. Ich kann einfach Sex haben mit jemandem, weil es ist ja nur mein Körper. Macht ja nichts mit mir. Deswegen kann man sich einfach ausprobieren. Deswegen ruft uns diese Weltsicht auf, das einfach auszuprobieren. Und da ist nichts dabei, angeblich. Angeblich. Weil jeder, der so lebt und handelt und sich ausprobiert hat, weiß, dass das nicht stimmt. Und diese Weltsicht, die vorherrscht und Grundlage ist für viele Theorien der Identität und was ich noch, steht im Gegensatz zu dem, was Paulus beschreibt in Römer 12, Vers 1, diesem Vers, über den wir jetzt einige Wochen gesprochen haben. Da, wo Paulus uns auffordert, uns mit unserem Leib als lebendiges und heiliges und gottgefälliges Opfer Gott hinzugeben. Gott hat uns Menschen als sein Ebenbild geschaffen, als beseelte Wesen. Du bist nicht Körper hier und Person hier. Du bist nicht ein Zufallsprodukt und irgendwie so ein Zellhaufen, sondern du bist geformt von Gottes Hand, du und ich. Er formt den Körper des ersten Menschen aus dem Staub der Erde, heißt es in der Bibel, und bläst ihn den Odem des Lebens ein, 1. Mose 2, Vers 7. Er formt dich und mich im Verborgenen des Mutterleibs, Psalm 139, Vers 15. Und er schafft dich und mich als beseelte Wesen. Und wenn du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, dann zieht der Heilige Geist bei dir ein. Die Bibel zeigt uns, dass diese Weltsicht, die da draußen existiert, nicht dem entspricht, was die Wahrheit der Bibel ist. Du bist geschaffen als Körper, Seele, Geist zusammen. Als Ebenbild des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und es gehört zusammen. Und jeder, der reingefallen ist auf solche Ermutigungen, einfach mal sich auszuprobieren und mit irgendjemandem x-beliebigen zu schlafen, weiß, ja, da passiert auch was in deiner Seele, da passiert auch was in deinem Herzen. Die Bibel sagt, es gehört zusammen. Und ich habe dir zwei Verse mitgebracht, die das zum Ausdruck bringen. Psalm 63, Vers 2, hör mal genau hin, da heißt es, Gott, mein Gott, bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Da ist eine Sehnsucht in der Seele und da ist eine Sehnsucht im Körper und die beiden gehen zusammen. Psalm 32, Vers 3. Solange ich meine Schuld verschwieg, Dinge, die wir im Verborgenen halten, die wir nicht ans Licht bringen, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Dinge, die wir verborgen halten, wo wir sagen, das erzähle ich niemandem, ich weiß, das war falsch, die holen uns ein und sie breiten uns Bauchschmerzen. Sie wirken sich aus auf unseren Körper, weil das zusammengehört und wir nicht getrennt unterwegs sind. Und der Körper, wenn man in die Bibel schaut, hat in gewisser Weise sogar Vorrang vor unserem Geist. Warum? Weil nur in unserem Körper, wir haben keinen anderen Kanal, nur in unserem Körper unser inneres Leben zum Ausdruck kommt, so wie das in dem Psalm beschrieben ist. Wenn da Schuld ist, die wir nicht bekannt haben, dann merken wir das auch körperlich, plagen uns, können nicht schlafen, drehen uns immer wieder im Kreis und unsere Gedanken kreisen darum. Deshalb funktioniert Hingabe nicht ohne unseren Körper, aber auch nicht nur durch den Körper, sondern es gehört zusammen. Und Hingabe geht über ein Kopfnicken und, ja, habe ich verstanden, hinaus. Ja, das Letzte, was, wenn ich hier predige, was ich von euch möchte, ist, dass ihr sagt, ja, habe ich verstanden. Cool. Und dann? Und dann? Es geht darüber hinaus, dass wir das verstehen, aber dass es uns auch auf den Weg machen lässt, dass wir sagen, hey, ich möchte etwas verändern in meinem Herzen. Ich möchte Jesus heranlassen an die Dinge meines Herzens. Ich möchte etwas in meiner Seele erfahren. Hingabe bedeutet nicht nur Umkehr und Hinkehr zu ihm, rein vom Kopf, sondern auch körperlich. Und dabei sollen wir uns Gott zum Vorbild nehmen. In Epheser 5, Vers 2, da steht das. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Und dann fährt der Paulus, der auch diesen Brief geschrieben hat, fährt fort und sagt, auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Wenn es um Hingabe geht, dann ist Jesus unser Vorbild, so wie er sich hingegeben hat. Und wie hat er sich hingegeben? Mit seinem Körper. Mit seinem Körper. Und dann habe ich überlegt, ja, wie kann ich mich hingeben in meinem Körper? Hände heben oder was soll es sein? Mich hinzugeben mit meinem Körper. Wie kann das geschehen, diese ganzheitliche Hingabe? Und ich bin über ein Buch gestolpert oder vielmehr eine Passage aus einem Buch eines Lobpreisleiters. Vielleicht kennst du das Buch. Zach Nies hat das Buch geschrieben. How to Worship a King oder auch auf Deutsch eine Audienz beim König. Und ich möchte mit hineinnehmen in das, was er getan hat. Und ich möchte uns einladen, dass wir dasselbe tun. Und das wird vielleicht ein bisschen anders für dich, für mich. Er schreibt Folgendes. Er sagt, etwas, das mein Leben verändert hat, ist zu entdecken, wie Jesus sich für mich hingegeben hat. Er hat sich für mich hingegeben, um jeden Teil meines Seins, das Gott geschaffen hat, zu erlösen. Als ich das verstanden habe, habe ich angefangen, ihm nach und nach jeden Teil von mir, für den er am Kreuz bezahlt hat, zurückzugeben. Ein Teil von mir zurückgeben. Ein Teil von mir, für den Jesus bezahlt hat, am Kreuz von Golgatha, zurückgeben. Vielleicht ist es dein Wunsch heute, Hingabe konkret zu machen, indem du einen Teil von dir zurückgibst. Einen Teil von dir zurückgibst. Und ich nenne dir zwei Beispiele, wie das gehen kann, und dann lade ich dich ein, das auch zu tun, was Zach Nies getan hat. Zach Nies ist auf die Knie gegangen und er hat auf das Kreuz geschaut. Und ich habe dir ein Kreuz mitgebracht. Und es ist kein Triumphkreuz, was auf den Sieg hinweist, den Jesus errungen hat für uns. Es ist auch nicht das leere Kreuz, sondern es ist das Kruzifix. Ich weiß nicht, ob du gerne auf dieses Kreuz schaust. Normalerweise schauen wir weg, wenn wir so ein Kruzifix sehen. Wir schauen gerne auf das Triumphkreuz. Wir schauen gerne auf das leere Kreuz. Wir schauen nicht so gerne auf das Kruzifix. Und ich habe eins ausgewählt, das nicht so blutig ist. Das uns ein bisschen schont vor dem, wie es eigentlich gewesen ist. Und Zach Nies, er geht auf die Knie und er schaut einmal richtig hin, nicht mehr weg. Er hält das aus. Ich lade dich ein, dass du hinschaust, nicht wegschaust und das aushältst. Und er hat hingeschaut aufs Kruzifix, um neu zu verstehen, was es bedeutet, dass Jesus sich ganz hingegeben hat. Und vor allem seinen Körper. Und dann hat er sich die Füße von Jesus angeguckt. Da hat er angefangen. Schau mal auf die Füße von Jesus. Sie wurden für dich durchbohrt. Die unversehrten, perfekten Füße von Jesus, dem Sohn Gottes, wurden für dich durchbohrt. Und deine Füße und die Schritte, die du noch gehen wirst, die du gegangen bist in deinem Leben, um diese Schritte zu erlösen. Und wenn du möchtest, dann kannst du jetzt diese Füße betrachten. Und du kannst im Gebet deine Füße Jesus geben. Und ich habe dir mal das Gebet mitgebracht, das Zach Nies gesprochen hat, als er bei den Füßen angefangen hat. Und er hat gebetet, er hat gesagt, Jesus, danke, dass du zugelassen hast, dass deine perfekten Füße für mich durchbohrt wurden, obwohl du dir nicht einen Fehltritt geleistet hast. Heute gebe ich dir meine Füße zurück und die Wege meines Lebens. Hilf mir, auf deinen Wegen zu wandeln, die dir wohlgefällig sind, um deines Namens willen. Halte mich fern von Wegen, die mich in Versuchung führen und von Fehltritten, von Begegnungen, Treffen in den kommenden Tagen, die nicht gut sind. Bei den Füßen hat er angefangen. Und ich möchte dir Zeit geben, dass, wenn es die Füße von Jesus sind, die du zurückgeben möchtest, die Füße zu betrachten und das zu tun, ein Gebet zu sprechen, vielleicht in einer ähnlichen Art und Weise. Und wenn du das möchtest, dann kannst du das so wie Zach Nies tun. Auf den Knien. Auf dieses Kreuz schauen. Auf die Füße schauen, das zuzulassen. Und ihm deine Füße zurückgeben. Wir haben gestern nicht alle Stühle wieder zurückgestellt, damit Platz ist auch in den Gängen. Wenn du das möchtest, dann kannst du das tun. Und ich führe uns ein bisschen durch. vielleicht möchtest du zulassen, dass dein Blick wandert von den Füßen hinauf zu seinem Leib. Und dir vorstellen, dass die Soldaten einen Speer in seine Seite gerammt haben. Und sein Herz gebrochen haben. Und dass als sie diesen Speer reingehammt haben, das Leben, das Blut, das Wasser, das, was in Jesus war, hinaus gesprudelt ist. Sein Herz wurde gebrochen für dich und du kannst, wenn du möchtest, dein Herz ihm zurückgeben. Und Jesus, danke, dass du dein schuldloses Herz für mich gegeben hast, auch wenn da nie etwas Unreines hineingekommen ist. Heute gebe ich dir mein Herz zurück. Ich will lieben, so wie du liebst. Ich will das zurücklassen, was du zurückgelassen hast. Ich möchte meine Empfindungen geben, meine Gefühle, die mich manchmal übermannen, überfrauen. Lass deine Gefühle meine Gefühle leiten. Und wir werden einen Moment noch so bleiben und Joey kann schon mal nach vorne kommen. Und in dieser selben Weise kannst du weiterhin auf diesen Jesus schauen, auch wenn es dir vielleicht nicht leicht fällt. Du kannst auf seine Hände schauen und diese Hände, die durchbohrt worden sind für dich und sagen, Jesus, ich gebe dir meine Hände zurück. Ich möchte deine Werke tun. Ich möchte, dass meine Hände ein Instrument der Heilung sind und des Dienstes an anderen Menschen. Du kannst ihm deinen Rücken zurückgeben. In der Bibel repräsentiert der Rücken Stärke. Jesus hat auf seinem Rücken die Schläge und Striemen ertragen, die du verdient hättest. Und du kannst sagen, hey, ich gebe dir meinen Rücken zurück, sei du meine Stärke. Du kannst auf die Dornenkrone achten, darauf schauen und sagen, hey, ich möchte meine Gedanken, mein Verstand deiner Autorität unterordnen. Und vielleicht wandert dein Blick auch auf sein Gesicht und seine Lippen und du sagst, Jesus, ich gebe dir meine Lippen zurück. Das, was ich sage, soll dich ehren. Das, was ich spreche, soll andere ermutigen. Und vielleicht möchtest du ihm auch deine Augen zurückgeben. Und ihm sagen, Jesus, lass mich sehen, wie du siehst. Lass mich andere sehen, wie du siehst. Ich gebe dir meine Augen zurück. Ich möchte dir diese Möglichkeit geben, das zu tun. Und ich habe dir ein paar Beispiele genannt. Du siehst, was du siehst. Und Jesus zeigt dir, was er dir zeigt. Und dann gehen wir in eine Zeit des Lobpreises. Jesus, wir wollen an dir festhalten. Du bist der Schöpfer der Welt. Du bist derjenige, der über allen Dingen steht, über den großen und kleinen Dingen unseres Lebens. Aber wenn wir auf dich schauen, dann werden die Herausforderungen und Probleme unseres Lebens kleiner, weil du sie in die richtige Perspektive rückst. Und so bitten wir dich für jeden Einzelnen von uns, für jeden Einzelnen, der in unserem Leben steht, an dem wir Anteil haben, dass Hingabe wächst. Dass wir Jesus, dich immer klarer sehen. Dass die Menschen um uns herum Jesus immer klarer sehen. Und Jesus, wir bitten dich als deine versammelte Gemeinde für alle Orte, da wo Menschen jetzt auf dich schauen. Und manche schauen auf ein ganz kleines Kreuz, weil sie sich nicht öffentlich versammeln können, weil sie verfolgt sind. Und manche stehen in großen Kathedralen. Danke, dass du bei allen deiner Kinder bist. Und Jesus, wir bitten dich auch für die Menschen, die leiden, die hungern, die im Kriegsgebiet sind, die im Gazastreifen sind, die unterdrückt sind in Afghanistan. Und du siehst all die anderen Orte von Zerstörung. Da, wo vielleicht Menschen sind, die sich fragen, Jesus, bist du noch da? Dass du dich erbarmst. Dass du dich offenbarst, dass du ermutigst, dass du stärkst, dass du hineinkommst in die Katastrophen dieser Welt. Wir bitten dich für die Katastrophen, die um uns herum geschehen, für diesen Stadtteil, für Huchting. Wir bitten dich für unsere Stadt Bremen. Wir bitten dich für unser Land. Wir bitten dich dafür, dass Jesus, du gesehen wirst. Und alles andere, das wollen wir hineinlegen in das Gebet, was du uns gelehrt hast. Und so beten wir miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich darf euch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.